von Hollywood mit Action-Superstar Keanu Reeves verfilmt. 47 Kriege, ein toter Fürst. Ruhm, Verrat, Tapferkeit, Ehre und ein Todesurteil. Der legendärste Kriminalfall in der Geschichte Japans. 47 Männer, die bereit waren, für ihre Ehre zu sterben. Das ist die wahre Geschichte der 47 Ronin. Die Rache der 47 Samurai. Ich bin Journalist Konrad Roth und das ist der Podcast Crime Scene, berühmte Kriminalfälle. Vier laute Hammerschläge mitten in der Nacht. Der Angriff beginnt. Am Anfang des 18. Jahrhunderts, da war dieser Shogun, ein Titel, der in etwa unserem Wort Kaiser entspricht, der 55-jährige Tsunayoshi Tokugawa, mächtiger und gottgleicher Alleinherrscher des Königreiches von Japan. Und im April 1701, da herrschte geschäftiges Treiben in seiner Burg Edo, dem heutigen Tokio. Denn einmal im Jahr, da trafen sich hier die Fürsten der japanischen Provinzen. Aber in diesem Jahr, da hatte sich dazu eben auch noch der Tenno des Reiches angemeldet. Tenno, wie wir ja wissen, wie der Kaiser ja auch heute bei uns bezeichnet wird, das war damals der Staatspräsident. Und so musste dieser dann mit einer sehr aufwendigen und auch komplizierten Zeremonie empfangen werden. Um dies jetzt nun speziell für ihn vorzubereiten, da hatte der Shogun aus einer weit entfernten Provinz die dortigen jungen Fürsten Kamei und Asano nach Edo befohlen. Da sich diese aber natürlich in der Hofetikette noch nicht so auskennen, werden sie dann an den Haushofmeister Kira weitergeleitet, einen sehr intriganten und arroganten, aber eben halt auch den zweitmächtigsten Mann am Hof des Shoguns. Da dieser Kira damit gerechnet hatte, diese so prestigeträchtige Begrüßungszeremonie selbst durchführen zu dürfen, reagiert er dann seine Enttäuschung und Eifersucht an den beiden jungen Fürsten. Aber er behandelt sie immer ganz arrogant von oben herab. Er bringt ihnen nur das Nötigste bei und lässt diese beiden, ja nach seiner Meinung so völlig unbedeutenden Provinzbeamten, seine Abneigung immer mehr und mehr spüren. Nun reagiert der eine, Kamei. Nach dem Rat seiner Begleiter händigt er dem Haushofmeister eine hohe Geldsumme aus. Ja, der ändert sich daraufhin. Er behandelt ihn nun sehr zuvorkommend und er weist ihn auch ganz genau in das so komplizierte Hofzeremoniell ein. Aber der nach den Lehren von Konfuzius lebende, immer ehrliche und immer aufrechte Asano, der lehnt solche Bestechungsgelder rundweg ab und er überreicht dem Hofbeamten statt dieser dann eine wertvolle Schmuckschatulle. Der überhebliche Haushofmeister hat dies natürlich nach all den erhaltenen Geldern nicht akzeptiert. Er verspottet, er beschimpft Asano nun immer noch mehr und lässt ihn an den Einweisungen immer nur noch aus großer Entfernung und somit ja dann auch nur noch vom Hörensagen teilnehmen. Dann am 21. April, da wird vor dem versammelten Hofstaat, das sind etwa 400 Personen, die Generalprobe durchgeführt. Während Kamei aufgrund seines erlernten Wissens das dann problemlos besteht, wird Asano, der ja so vieles überhaupt nicht wissen konnte, bei jedem noch so kleinen Fehler absolut gnadenlos von Kira niedergemacht. Er wird vor all diesen Anwesenden als Bauerntölpel, als Dorftrottel beleidigt, beschimpft, angeschrien und dabei aus nächster Nähe dann auch im Gesicht von dessen Speichel getroffen. Daraufhin dann verliert der sonst immer so ruhige Asano endgültig die Nerven. Er zieht seinen Dolch und trifft nun mit dem ersten Stich den Haushofmeister unter dem Ohr am Hals. Er verfehlt ihn mit dem zweiten, ehe er dann von dessen Leibwächtern weggerissen und festgehalten wird. Die Wunde von Kira, ja die war nur leicht, aber das war hier nun völlig nebensächlich. Denn bereits das Ziehen einer Waffe, das war am Hof des Shoguns ein absolutes Sakrileg. Aber hier dann sogar noch Blut zu vergießen, ja, das war dann ein todeswürdiges Kapitalverbrechen. Schon die römischen Kaiser, man denke hier nur zum Beispiel an Nero oder Caligula, die hatten unliebsame Untertanen ja auch immer wieder zum Selbstmord durch Gift oder auch das eigene Schwert verurteilt. Und so wird der dann jetzt wieder völlig ruhige Asano noch am selben Tag zum Tod durch Seppuku verurteilt, was wir im Westen hier besser als Harakiri kennen, also zum rituellen Selbstmord durch Bauchaufschlitzen. Dabei sitzt er dann auf einer weißen Matte und ist bekleidet mit einem weißen Kimono, seinem Todesgewand. Schulter und Oberkörper, die werden dann freigelegt. Dann sticht er sich mit seinem Tanto, einem etwa 30 cm langen Dolch, in den linken Unterbauch und zieht dann die Klinge noch nach rechts oben. Und beim ersten nach vorne Neigen seines Körpers, da wird er dann von seinem vertrauten Leibwächter mit dem Katana, dem langen Samurai-Schwert, enthauptet, um ihm weitere Schmerzen zu ersparen. Obwohl damals zu dieser Zeit bei einem solchen Streit sonst immer beide Parteien bestraft wurden, folgte hier, wahrscheinlich um den reibungslosen Ablauf des Tenno-Besuches zu gewährleisten, was dann eben später auch stark kritisiert wurde, der Shogun diesem Prinzip nun nicht. Er hat nur Asano allein bestraft. Unmittelbar nach dessen Tod dann werden all seine Besitztümer, sein Geld und auch seine Festungen vom Shogun konfisziert. Aber der kümmert sich eigentlich nie um solche Angelegenheiten und so kann man davon ausgehen, dass sich hier der geld- und machtgierige Kira sehr viel vom Eigentum des Fürsten angeeignet hat. Und als dann nach etwa 8 Tagen über Asanos Vertrauten Oishi Kuranosuke, der das schreckliche Geschehen zuvor direkt mit angesehen hatte, die Nachricht darüber, die Burg Akko, das Stammhaus von Asano erreicht, tja, da muss es für seine 308 Samurai dort der Schock ihres Lebens gewesen sein. Denn durch den Tod ihres Fürsten waren sie nun von heute auf morgen von hochgeehrten Samurai zu Ronin geworden. Übersetzt etwa zu ruhelosen Wanderern, herrenlos, ohne Einkommen, ehrlos und vogelfrei auch. So kommen wir nun zur dritten Hauptperson dieser so unsäglichen Geschichte um Verrat und Treue und Rache. Der oberste Beamte, Verwalter und Anführer der Samurai in Burg Akko, eben jener damals 42-jährige Oishi Kuranosuke, ja, der behält in dieser so unglaublichen Stress- und Drucksituation die Nerven. Zunächst sorgt er dafür, dass die Familie von Fürst Asano weit weg aufs Land gebracht wird und so vor dem Zugriff von Kiras Schergen geschützt ist. Danach hat er dann bis zum 27. Mai ganz ruhig und besonnen die Übergabe der Burg an die Beamten des Shoguns abgewickelt. Während nun rund 250 der jetzt herrenlosen Ronin auf weite entfernte japanische Insel flüchten, waren dann mit Oishi 47 andere hier geblieben, die eben noch nicht aufgeben wollten. Immer wieder fahren sie in den nächsten Monaten nach Edo, immer wieder reichen sie Anträge ein und sie bestechen auch Beamte und das alles mit dem einen Ziel, den jüngeren Bruder Asanos als neuen Fürsten einzusetzen, womit sie dann ja wieder einen Herrn und damit auch ihre Ehre wiedererlangt hätten. Aber all ihre Bemühungen scheitern. Der Shogun hat all ihre Anträge abgelehnt und so war dann fast ein Jahr vergeblich vergangen. Darauf trafen sich dann die 47 Ronin in der Nähe von Kiras Palast in Edo in einem Wäldchen. Dort vergraben sie dann ihre Rüstungen. Sie vereinbaren das Bild eines Hammers als schriftliches Signal, dass dann die Stunde gekommen sein würde, und sie schließen danach im vollen Bewusstsein ihres darauf sicher drohenden Schicksals einen Pakt, nämlich unter Einsatz ihres Lebens das Ende ihres Herrn mit dem Tod von Kira zu rächen. Und dieser Pakt, der wird dann auf einem dort ebenfalls vergrabenen Pergament festgehalten, wobei dann die 47 Namen der Ronin darauf mit ihrem eigenen Blut geschrieben worden waren. Oishi, der weiß, dieser so misstrauische Kira, der natürlich jetzt ihre Rache fürchtet, der wird sie jetzt alle ständig von seinen Spähern und Spionen beobachten lassen. Und so führt er dann Ein in der Geschichte Japans wie auch in der weltweiten Kriminalgeschichte einmaliges Täuschungsmanöver durch. Während Oishi nach Kyoto geht, zerstreuen sich die 46 anderen in ganz Japan. Sie kehren nun unbewaffnet in ihre Familien zurück oder aber sie gründen neue. Sie arbeiten als Tischler oder als Schmied. Einem von ihnen gelingt es sogar, die Tochter des Bauherrn zu heiraten, der Kiras Festung gebaut hat. Und so auch an deren Baupläne heranzukommen. Andere wieder, die arbeiten als Bauer oder auch als Fischer. Ja, und alle verschwinden sie so nach und nach in die für Kira so unwichtige Normalität und Bedeutungslosigkeit. Oishi dagegen, ja, der sucht ganz bewusst die Öffentlichkeit. Sehr bald schon missachtet er den Ehrenkodex der Samurai. Sein Haar wächst nun wild wuchernd, ganz lang und offen. Ja, und auch einen Bart hat er sich nun zugelegt. Immer wieder wird er in den nächsten Monaten in den schlimmsten Spielhöllen wie auch Bordellen gesehen. Und auch seine Frau hat er fortgeschickt. Und ein ums andere Mal war er dann nach dem Besuch von etlichen zwielichtigen Kneipen dann völlig betrunken durch die Straßen getorkelt. Wohlgemerkt, immer das alles beobachtet von den Spähern von Kira. Und als ihn dann sein Jugendfreund, ein Samurai, aus einem anderen Fürstentum besuchen will, da findet er ihn völlig betrunken und stark nach Alkohol riechend, mit völlig zerzausten, ungepflegten Haaren in einem Straßengraben liegend vor. Absolut entsetzt und angewidert über diese so schreckliche Entehrung des Samurai-Prinzips schlägt er ihn darauf ins Gesicht und spuckt ihn dann auch an. Und auch diese so überlieferte Szene war von Spionen des Haushofmeisters beobachtet worden, welcher daraufhin dann endgültig sicher war, dass ihm von diesen verlorenen, diesen abgerissenen Gestalten nun ganz sicher keine Gefahr mehr drohen würde. Genau auf diesen Moment aber hatte Oishi gewartet. Und als die fremden Speer dann verschwunden sind, da lässt er seinen Kameraden dann das vereinbarte Symbol mit dem Hammer zukommen. Nun am 30. Januar 1703, da ist es schließlich dann soweit. Es liegt Schnee und bei eisigem Wind ist es sehr kalt in dieser Nacht. Gegen 2 Uhr treffen sich die 47 Ronin in ihrem Waldversteck in Edo. Dort erneuern sie dann ihren Blutschwur und holen ihre Rüstungen mit den Bogen und Schwertern aus dem Versteck. Überall in allen Nachbarhäusern rund um Kiras Palast, da werden Briefe eingeworfen, in denen steht, dass sie keine Banditen sind, lediglich den Tod ihres Herrn an Kira rächen wollen und dass die Menschen dort so nichts vor ihnen zu befürchten hätten. Dann, es war etwa 4 Uhr in dieser so schicksalsträchtigen Nacht, da waren laute Schläge eines großen Hammers zu hören, mit denen Oishi dann das Haupttor aufgebrochen hatte. Das war dann das Signal zum Angriff. Und auf beiden Seiten der Festung, da schwingen sich mit Greifhaken und Seilen die beiden anderen Trupps der Ronin über die Mauer des Schlosses. Die Wächter dort haben gegen die bestausgebildeten Samurai-Krieger keinerlei Chance. 7 Bogenschützen von ihnen bewachen die Dächer und töten treffsicher jeden, der sich ihren Kameraden in den Höfen des Schlosses von hinten nähern will. Und die 40 übrigen Ronin, ja, die kämpfen sich dann im Innern gegen die zumeist mit Lanzen ausgestatteten Wachen mit blitzschnellen Hieben ihrer rasiermesserscharfen Schwerter von Raum zu Raum vor. Und dann nach etwa einer Stunde sind so schließlich alle 38 Wachen dort ausgeschaltet. Die 47 Ronin selbst haben keine Verluste. Aber als sie sich dann alle in der großen Halle treffen, da müssen sie feststellen, dass sie nun zwar das Schloss erobert haben, aber Kira, den haben sie nicht gefunden. Von ihm fehlt jede Spur. Und als Oishi dann in der großen Sorge, dass nun alles womöglich vergeblich gewesen sein könnte, daraufhin seine Kameraden auffordert, alle Räume im Schloss doch noch einmal gründlich zu durchsuchen, ja, da ist auf einmal von einer Seite der Halle ein erstaunter Ausruf zu hören. Der Krieger hatte sich dort an eine Wand gelehnt, die aber urplötzlich hinter ihm nachgab. Es war eine nicht erkennbare Tapetentür gewesen, die dann dort in einen langen Gang führte. Die 47 Ronin eilen daraufhin durch diesen Gang, welcher schließlich in einen weiten Hof mündet, in dem sich dann ein kleines Haus eines Schmieds befindet, welcher sich darauf mit Kohle und völlig verschmiertem Gesicht mit einem Dolch auf sie stürzt. Aber da sie sich von ihm natürlich Informationen erhoffen, töten sie ihn nicht, denn sie entwaffnen ihn nur, um ihn dann zu befragen. Aber als ihm dann mit einem Tuch das Gesicht reinigen, da kann Oishi im Licht der vorgehaltenen Laterne dann unter dem Ohr eine Narbe an dessen Wange erkennen. Eine Narbe? Die Narbe, von der er ganz genau weiß, dass ihm diese vor gut 2 Jahren von seinem Herrn Asano zugefügt worden war. Sie hatten Kira tatsächlich nun gefunden. Und als dieser merkt, dass sein Versteckspiel vorbei ist, da beginnt er herumzuschreien, zu pöbeln und die Ronin zu beschimpfen. Aber die reagieren nicht darauf. Sie schleppen den sich heftig Wehrenden in den Hof des Schlosses, wo sie dann einen Halbkreis um ihn bilden. Oishi Kuranosuke, der kniet dann vor ihm nieder, hält ihm mit beiden Händen den Tanto entgegen, jenen Dolch, mit dem sich sein Fürst damals das Leben genommen hatte und dessen getränktes Blut noch gut darauf zu erkennen war. Wenn Kira nun dieses Angebot annimmt und so auf die gleiche Weise sein Leben beendet, ja, dann wäre seine Ehre damit wiederhergestellt. Aber der Hofbeamte nimmt diese letzte Chance auf einen ehrenhaften Tod nicht wahr ein, er tobt weiter und nach einer Erzählart hat er dann Oishi den Dolch entrissen und versucht, diesen zu erstechen. Aber der weicht geschmeidig aus und hat dann Kira mit einem blitzschnellen Hieb seines Katana-Schwertes den Kopf abgeschlagen. Und darauf meinte er, schade, aber gut, dann ist es ebenso geschehen. Danach zieht er eine Pfeife hervor und gibt 3 sehr laute, weit zu hörende Pfiffe ab. Das war das vereinbarte Zeichen, dass ihr Vorhaben erfolgreich abgeschlossen war. Am Morgen darauf dann schickt Kuranosuke den erst knapp 17-jährigen Ronin Terasaki los, um der Familie von Asano die Nachricht von der vollendeten Rache zu überbringen. Und der große Anteilnahme der rundum wohnenden Menschen, die ihnen, da auch sie gegen Kira eingestellt waren, dabei zuwinken und sie lautstark bejubeln, tragen sie dann den gesäuberten Kopf von Kira durch die Straßen von Edo zum Sengaku-Tempel und legen ihn dort dann mit dem berühmten Dolch zusammen vor das Grab ihres Herrn. Ihre Blutrache war vollendet. Ja, und nun hätten sie alle einfach verschwinden können. Aber ihr Stolz und auch ihr Ehrenkodex ließen das nicht zu. Dort noch am Tempel wurden sie dann von den Menschen der Stadt auch noch mit Getränken versorgt, ehe die nun noch 46 Ronin dann am Abend von Soldaten des Shoguns gefangen genommen wurden, die sie dann ohne Fesseln sehr respektvoll behandelt und auch dann auf 4 Gefängnisse verteilen. Der Herrscher von Japan, der Shogun, ja, der hat nun ein großes Problem. Lässt er nämlich die Männer wie Kriminelle durch den Strang hinrichten, ja, dann macht er dann Märtyrer aus ihnen. Lässt er sie aber frei, untergräbt er seine eigene Autorität, denn Blutrache war in der Hauptstadt strengstens verboten. Ja, der Staat hatte versagt. Ja, die Ronin hatten nur Gerechtigkeit ausgeübt. Aber sie hatten eben auch ein ehernes Gesetz gebrochen. Und so erfolgte das Urteil schließlich, wie es von Oishi und seinen Männern bereits erwartet worden war. Der Shogun verurteilte sie zum Tode. Aber anstatt sie wie Verbrecher hinrichten zu lassen, gewährte er ihnen den Ehrentod des Seppuku. So kommt es dann am 20. März 1703 zu einer bis heute nie wieder vorgekommenen surrealen Szenerie, als dann auf dem großen Platz von Edo alle 46 Ronin gleichzeitig aus dem Leben scheiden. Ihre Ehre ist wiederhergestellt, Ihre Familie erhalten ihre Ländereien zurück. Wie gewünscht wurden sie dann alle, als nun wie der Samurai, neben ihrem Herrn Asano beerdigt. Und als dann der 17-jährige Terasake von seiner Mission zurückkehrt, sich daraufhin stellt und das gleiche Schicksal wie seine Kameraden erwartet, da wird er dann aufgrund seines jugendlichen Alters vom Shogun begnadigt. Danach kümmert er sich sein Leben lang um die Pflege der Gräber seines Herrn und seiner Freunde. Er wurde 87 Jahre alt und dann auf seinen Wunsch neben den anderen bestattet. Die von den Ronin bei ihrem Angriff verwendeten Rüstungen, Waffen, auch der Hammer und die Pfeife, die können auch heute noch dort im Tempel bestaunt werden. Immer am 14. Dezember, dem nach dem japanischen Kalender Jahrestag des Überfalls, kommen tausende Besucher hierher, um die Gräber zu sehen und auch Räucherstäbchen anzuzünden. Und am 300. Jahrestag im Jahr 2002, da waren es sogar 130.000 Menschen an diesem einen Tag gewesen. Aktuell sind auch immer mehr Nicht-Japaner dabei, die diese erfolgreichen Filme eben gesehen hatten. Und während nun Hollywood die berühmte Geschichte immer wieder neu erfunden hat, liegen die Männer, um die es dabei ging, auch heute noch dort in diesem Tempel in Tokio. Und dort, hier in Tokio, dann erzählt man sich auch, dass sogar mehrere der Stars, die in Japan gedreht hatten, wie etwa Michael Douglas, Sean Connery, Tom Cruise oder auch Keanu Reeves, dabei den Tempel und die Gräber besucht hatten. Und auch sie sich dabei dieser besonderen Magie des mystischen Platzes nicht entziehen konnten. Ein Nationalmythos aus dem Land der aufgehenden Sonne. Die Geschichte vom tragischen Ende eines aufstrebenden jungen Fürsten. Die Geschichte der Rache von 47 Ronin und der Rache der 47 Samurai.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.